Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass so ein großer Preis, der so breit in die Menge geht, eben auch so immer wieder und auch lautes negatives Echo erhält. Und das wundert mich nicht. Umgekehrt sind genau solche Preise wie der Deutsche Nachhaltigkeitspreis wichtig, weil sie nämlich dieses Thema aus dieser Nachhaltigkeitsbubble rausbringen. Oder sie versuchen es, und sie versuchen es eigentlich auch erfolgreicher als andere, die bescheiden in einem kleinen Rahmen eine nette Preisverleihung machen, ein bisschen mit dem Logo kommunizieren. Das bleibt unter anderem in der Bubble, in der Nachhaltigkeitsbubble, aber geht nicht hinaus.
Herzlich willkommen bei Fair Fashion Talk, dem Podcast, der sich nicht nur mit nachhaltiger Mode und der Zukunft der Modeindustrie beschäftigt, sondern auch spannende Themen rund um andere nachhaltige Produkte und Innovationen beleuchtet, die unsere Welt ein Stück besser machen. Ich bin Sabine Paulsen, dein Host, und seit 2021 lade ich dich ein, mit mir auf eine Reise zu mehr Bewusstsein und Verantwortung zu gehen. In diesem Podcast sprechen wir unter anderem über die Herausforderungen, Entwicklung und Chancen der Modebranche, stellen inspirierende Projekte vor und zeigen, wie wir durch bewusste Kaufentscheidungen einen Unterschied machen können. Ganz gleich, ob du gerade erst in das Thema einsteigst oder schon ein echter Profi bist. Hier gibt es interessante Einblicke und neue Perspektiven. Freu dich auf intensive Gespräche mit Expertinnen und faszinierende Geschichten und lass uns gemeinsam einen Blick auf die Mode von morgen werfen. Fair, nachhaltiger und verantwortungsbewusster. Mein Ziel ist es, dich zu inspirieren, zu motivieren und dir wertvolle Impulse zu geben. Nachhaltigkeit ist längst ein Wettbewerbsthema, und wer hier besonders gute Arbeit leistet, kann sich dafür auszeichnen lassen. Nachhaltigkeitspreise und Awards gibt es inzwischen viele, doch was steckt eigentlich hinter diesen Auszeichnungen? Nach welchen Kriterien werden Unternehmen bewertet? Wie transparent sind die Verfahren und wie glaubwürdig ist ein Award, wenn Nachhaltigkeit draufsteht? Denn ein Award kann weit mehr sein als eine Trophäe im Schrank. Er kann Unternehmen eine Bühne geben, Mitarbeitenden motivieren, Geschichten erzählen und Nachhaltigkeit aus der viel zitierten Nachhaltigkeitsbubble in die breite Öffentlichkeit tragen. Gleichzeitig stellt sich aber die Frage, wo endet sinnvolle Anerkennung und wo beginnt Greenwashing? Außerdem werfen wir einen Blick auf den Deutschen Nachhaltigkeitspreis, der immer wieder für Diskussionen sorgt. Gerade wenn es um Transparenz, Kriterien und Glaubwürdigkeit geht. Und doch hat dieser große und sehr medienwirksame Award eine wichtige Funktion. Er bringt das Thema Nachhaltigkeit aus der Nische heraus und erreicht Menschen weit über die eigentliche Nachhaltigkeitsbubble hinaus. Wie also können Nachhaltigkeits-Awards tatsächlich zur Transformation beitragen? Was macht einen guten und glaubwürdigen Award aus? Und worauf sollten Unternehmen achten, bevor sie sich um einen Nachhaltigkeitspreis bewerben? Darüber spreche ich heute mit Dr. Beate Gebhardt. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren wissenschaftlich mit Awards, ihrer Wirkung und ihrer Qualität und damit, wie Nachhaltigkeitsleistungen sichtbar und bewertbar gemacht werden können. Das wird ein Gespräch über Auszeichnungen, Transparenz und die schwierige Frage, wie man Nachhaltigkeit glaubwürdig sichtbar macht. Also bleibt dran!
Hallo Frau Gebhardt, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Schön, dass Sie da sind und sich die Zeit dafür genommen haben.
Hallo Frau Paulsen, freut mich für Ihre Einladung. Danke.
Ja, total gerne. Und wie immer fangen wir mit der Vorstellung an. Sie stellen sich einmal kurz vor, wer Sie sind und was Sie so machen und vielleicht auch ein bisschen schon mal das Thema anteasern, über das wir uns heute unterhalten werden.
Ja, also mich begleitet so ein ganz großer Blumenstrauß, und in dem Blumenstrauß ganz häufig und ganz prominent sind die Awards. Ich bin Wissenschaftlerin, ich arbeite selbstständig als Forschungs- und Projektberaterin. Ich bin Expertin in verschiedenen Kreisen, vor allem meist im Food-Bereich, im Lebensmittelbereich. Ich bin Autorin, und das bringe ich zusammen. Und zurzeit bin ich auch noch in der Zertifizierungsstelle, mache ein bisschen Marketing und wechsle da von einem zum anderen. Und seit 2012 habe ich in meiner Tätigkeit an der Universität die Awards entdeckt und Sie hatten es nötig, länger angeschaut zu werden. Ich bin dabei geblieben von der Forschung, von der Beratung, von der Entwicklung eines Hilfinstrumentariums, über das wir gleich auch noch sprechen können, nämlich einen digitalen Finder von Awards rings um das Thema, wie können sie gestaltet werden, wie können sie verbessert werden, wie wirken sie eigentlich und wie steht es mit den Awards für die Nachhaltigkeitstransformation?
Ja, super spannendes Thema und ich freue mich auch richtig drauf, weil jetzt startet ja auch so nach dem Sommer gefühlt, starten ja auch die ganzen Awards, Preisveranstaltungen tatsächlich, also ganz, ganz aktuell. Und wie Sie schon sagten, also die Awards haben ja auch wirklich in den letzten Jahren auch immer mehr zugenommen. Also man hat ja auf der einen Seite, wenn ich so in den Textilbereich gucke, haben wir auch die ganzen Zertifizierungen und die Standards und Labels. Da sagen wir auch immer schon, wir haben so ein Siegel und Siegeldschungel, Siegelwald. Das fängt ja jetzt mit den Awards auch so ein bisschen langsam an. Also da haben wir ja auch wirklich super viele Preise mittlerweile. Und wie sehen Sie das? Sind diese Auszeichnungen neben den ganzen Zertifizierungen und Standards wirklich für die Unternehmen und auch für Endkunden, Endkunden auch wirklich relevant? Also kann man das wirklich auch ja gut nutzen?
Sie sehen das schon richtig. Also wir haben viele Awards und wir haben auch und diese Herbstwelle der Verleihung, die beginnt jetzt tatsächlich. Ja, ich habe das mal untersucht. Also es gibt auch noch eine Frühjahrswelle, die ist aber ein bisschen kleiner und nicht ganz so auffällig. Das sind aber so zwei Ebenen und wir sehen, dass in den letzten Jahren immer mehr Awards entstanden sind, vor allem im Nachhaltigkeitsbereich. Die anderen Awards gibt's ja auch noch, die einfach den Sportler des Jahres, den Arbeitgeber des Jahres oder welche Standards eben es dann sonst oder welche Auszeichnung sonst noch gibt, da hat es ja einiges. Aber es hat im Nachhaltigkeitsbereich, im Umweltbereich hat es tatsächlich zugenommen. Und es ist relevant, also das ist natürlich so ein Geben und Nehmen. Ne? Solche Auszeichnungen und Wettbewerbe, solche inszenierten Wettbewerbe können natürlich nur davon leben, dass eben hier auch Personen, Unternehmen, Produkte oder Initiativen ausgezeichnet werden. Ne? Wenn es da keine Teilnehmer gibt, keine Bewerber gibt, dann erledigt sich das auch schon schnell. Also ja, sie sind relevant, weil nämlich Wettbewerbe, da geht es häufig auch um einen Markt. Das ist schon was auch Ökonomisches. Vor allem, wenn es Unternehmen sind, die Vergabeinstitutionen sind oder auch Initiativen oder Verbände. Ja, wir haben noch eine andere Gruppierung, die Awards vergeben. Das sind staatliche Einrichtungen. Da ist das nochmal ein bisschen anders aufgestellt hinsichtlich der ökonomischen Relevanz. Ja, also sie sind relevant, aber Ihre Frage ging vermutlich noch einen Tick weiter. Was bringt's denn eigentlich, so ein Award?
Genau. Ja, ich musste gerade eben auch so ein bisschen daran denken und innerlich schmunzeln. Ich weiß noch, als wir mal in Irland, glaube ich, im Urlaub waren, stand überall irgendwie The Best Toilet Award gab es da. Also Awards werden ja auch immer sehr gerne und sehr schnell irgendwie vergeben. Und wir springen gleich mal zu dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis, weil der war ja wirklich letztes Jahr so ein bisschen in der Kritik, leider. Wie haben Sie das Ganze so verfolgt? Weswegen war er eigentlich nochmal in der Kritik? Ich glaube, es war wegen der Transparenz, wegen fehlenden Informationen. Und fanden Sie das auch gerechtfertigt oder wie haben Sie das so wahrgenommen alles?
Ja, der Deutsche Nachhaltigkeitspreis, das ist ganz interessant, dass wir uns das jetzt anschauen. Nämlich der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist tatsächlich auch so mit der Ausschlag gegeben, warum ich mich mit den Awards beschäftige. So als kleiner Einstieg. Und zwar haben wir grüne Leuchttürme gesucht, ne? Also 2012, Rio 20 Plus war ja kam ja der ökonomische Gedanke eben auch mit in die Nachhaltigkeitsdiskussion rein. Und für eine Masterarbeit wollte eine Studentin anschauen, die guten Beispiele im Bereich der Lebensmittelbranche. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir dann da den Zugang finden? Könnte man sich ja über eine Auszeichnung sagen, dann ist hier eben auch ein Unternehmen ein Leuchtturm und wir schauen mal, was die dann machen und welcher welche Auszeichnung könnte das sein? Dann kam mir eben auf den Award, auf den Deutschen Nachhaltigkeitspreis, der da zu dem Zeitpunkt ungefähr 4 Jahre bereits schon etablierter am Markt war. Und das war eigentlich die Initialzündung, hier Awards anzuschauen. Und was geblieben ist, war nämlich der Punkt, man wusste nicht, warum eigentlich diese Leuchttürme zu Leuchttürmen wurden. Das Thema Transparenz war von Anfang an mit dabei bei der Betrachtung von Awards. Und es war, und da unterscheidet sich der Deutsche Nachhaltigkeitspreis gar nicht von anderen, auch beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis einfach diese Transparenzfalle, für was werden denn Preise vergeben, wer steht dahinter, was ist das Businessmodell, wie wird finanziert. Also diese Fragen begleiten Awards generell und sie begleiten den Deutschen Nachhaltigkeitspreis ebenso. Und der Blick auf den Deutschen Nachhaltigkeitspreis ist nämlich von daher von meiner Seite schon sehr, sehr lange. Ne? Und ich habe das immer wieder erlebt, von Anfang an, dass es immer wieder diese Frage um die Transparenz vor allem beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis gab. Das war 2024 nicht das erste Mal, sondern das war laufend eben auch zu beobachten. Und das, was man in dem Zusammenhang betonen muss, der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist anders als andere Nachhaltigkeitspreise, weil er ziemlich groß ist, viele Preise vergibt, viele Wettbewerbe inkludiert und ein Kommunikationskonzept hat, was man mal ganz einfach gesprochen als sehr laut bezeichnen kann. Also wird viel kommuniziert in die Medien hinein und wir wissen das, was laut ist, macht ein lautes Echo. Und da reagieren auch viele drauf, die in dieser Welt der Nachhaltigkeit mit großen Erwartungen, mit großen normativen Erwartungen eben genau dieses Echo auch aufnehmen. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass so ein großer Preis, der so breit in die Menge geht, eben auch so immer wieder und auch lautes negatives Echo erhält. Und das wundert mich nicht. Umgekehrt sind genau solche Preise wie der Deutsche Nachhaltigkeitspreis wichtig, weil sie nämlich dieses Thema aus dieser Nachhaltigkeitsbubble rausbringen. Oder sie versuchen es und sie versuchen es eigentlich auch erfolgreicher als andere, die bescheiden in einem kleinen Rahmen eine nette Preisverleihung machen, ein bisschen mit dem Logo kommunizieren. Das bleibt unter anderem in der Bubble, in der Nachhaltigkeitsbubble, aber geht nicht hinaus. Ne? Also wenn ich einfach mal den Sprung da noch ein bisschen weitermache. Also kennt man eigentlich Nachhaltigkeitspreise? Das waren ja Fragen, die habe ich mehrfach in meinen Studien gefragt, Unternehmen. Ich habe das aber auch Vergabeinstitutionen selber gefragt und habe es Verbraucher gefragt. So, jetzt kommt natürlich das Ergebnis. Ich fange mal beim Schlechtesten an. Verbraucher kennen fast keinen namentlich genannte Nachhaltigkeitspreise. Das kommt nicht an beim Verbraucher, ist auch richtig so, also richtig so deswegen, weil nämlich gegenüber dem Verbraucher auch kaum mit so einem Siegel, so einer Logo kommuniziert wurde. So, Unternehmen ist ja eigentlich die Zielgruppe. Da haben wir eine ganz große Spannbreite. Es gibt ein Spitzenfeld, die sind bekannter, das sind 5, naja, höchstens 10, aber eigentlich 5 Awards, die sind Unternehmen bekannt und sagen, das habe ich schon mal gehört. Und dazu gehört der Deutsche Nachhaltigkeitspreis, da gehört der Bau-Umweltpreis häufig mit dazu, da gehört von der Deutsche Nachhaltigkeitspreis, von der DBU, von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, die alle mit einem ganz unterschiedlichen Format, ganz klein, ganz exklusiv, an Personen gerichtet oder eben an andere Gerichte ganz unterschiedlich aufschlagen. Und die kennen die Unternehmen aus dieser Bubble gut. Ne? Also wir haben da schon, ja, also 50-60% ungefähr, ne, haben davon schon mal gehört. Und alle anderen verlaufen sich unter ferner Liefen. Ne? Das heißt, die kommen gar nicht raus aus der Menge und sie bleiben auch, und ich hab nur die Bubble befragt, und sie bleiben in dieser Bubble. Und außerhalb der Bubble, wenn man, ich habe das immer wieder erlebt, wenn ich Interviews gegeben habe, dass überhaupt mal erklärt werden musste, was ist dann überhaupt ein Nachhaltigkeits-Award? Was meinst du denn eigentlich? Ne? Also an der Stelle stand man dann eigentlich überhaupt, das mal zu erklären zu müssen. Und deswegen nochmal zum Deutschen Nachhaltigkeitspreis kommend, es ist gut, dass ein Award so laut ist. Er kann Mut machen, er kann das Thema Nachhaltigkeit zeigen, insbesondere jetzt, wo das Thema Nachhaltigkeit immer schwieriger auch zu bespielen ist. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen machen es schwieriger, die politischen treiben es ja nicht mehr durch die Korrekturen im Green Deal beispielsweise. Da sieht man den Rückgang in den Unternehmen auch, sich laut und kommunikativ mit Nachhaltigkeit zu befassen oder Nachhaltigkeitsverantwortliche weiter einzustellen. Und dann ist eben das, was Sie gefragt haben, mit Relevanz, ne? Also für was wirkt denn so ein Nachhaltigkeitspreis? Da ist genau das nämlich wichtig. Das ist nämlich ein Mutmacher. Es ist eine Hilfestellung für einen Geschichtenerzähler, ne? Ich kann mit dem Award kann ich die Geschichte erzählen, was ein Unternehmen macht, für was es das macht, weil es nämlich ganz exklusiv ausgezeichnet worden ist mit einem Award. Da springen die Medien drauf an, das ist transportierbar. Ne? Wenn Sie eine Zertifizierung nehmen oder eine Listung in einem Ranking oder in einem Rating, ne, das sind ja noch andere Formen, wo Unternehmen auch bewertet werden könnten oder auch in Vergleich gestellt werden könnten, da lässt sich keine Geschichte draus erzählen, und wir sehen das auch, die Medien greifen das ja auch nicht auf, während Awards weiterhin einfach einen Kontakt ermöglichen und den Blick auf ein Unternehmen, was das tut, eine Plattform unterstützt. Ne? Also Awards sind Plattformgeber, Mutmacher für die einzelnen Unternehmen, für die Personen, für die Akteure, die ausgezeichnet werden. Und sie sind häufig auch ein positives Kommunikationselement. Ja, und deswegen sind sie so wichtig, und deswegen finde ich die auch wichtig bei aller Kritik, die ich ja auch immer wieder äußere und versuche anzustoßen, worauf man dann eben blicken kann. Und deswegen diese Relevanz der Wettbewerbe, und das zeigen unsere Untersuchung auch, adressiert vor allem die Mitarbeitermotivation. Ne? Also vor allem die Mitarbeiter, wo fühlen sich belohnt, fühlen sich wertgeschätzt, eben hier auch so weiterzumachen. Sie fühlen sich in Szene gesetzt und haben für einen Augenblick, ne, dieses Element, da hat man was gut gemacht, das hat jemand gesehen, das wurde bewertet. So, jetzt ist das natürlich an der Stelle gut, das zahlt auch aufs Image des Unternehmens ein, das ist ja auch so ein Ziel, warum man teilnimmt an einem Wettbewerb. Es gibt für einen selbst, die Person, das Unternehmen, auch so gewisse Lerneffekte, auch das ist ja eine wichtige Wirkung, die Relevanz gibt. Man schaut sich mal die Daten an, schaut, habe ich die überhaupt gebündelt? Das muss ich jetzt einreichen in der Bewerbung oder präsentieren auf Nachfrage. Also man sortiert sich zum Thema Nachhaltigkeit intern, man schaut sich die Prozesse an. Und wenn man schon so ein bisschen so ein Award-fortgeschrittenes Unternehmen sein sollte, dann arbeiten manche damit auch mit strategischen Plateaus und überlegen, ich mache jetzt dieses Projekt in diesem Jahr und dann kann ich mir vielleicht den einen Award auswählen und mich hier präsentieren und eben hier auch teilnehmen, oder für ein anderes Projekt im nächsten Jahr ist dann vielleicht ein anderer Award geeignet. Also man geht strategisch kommunikativ vor. Bei manchen Unternehmen, die da eben auch schon drum wissen, dass sie eine Plattform damit bekommen und sich dadurch auch beflügelt lassen, was sie tun, und natürlich auch kommunizieren können.
Das bringt mich jetzt ich erhalte jetzt gerade einen ganz, ganz anderen Blick auf die Awards. Vielen, vielen Dank, Frau Gebhardt. Ich glaube, man muss das wirklich tatsächlich so von den meinen Standardzertifizierungen trennen, was sie jetzt halt eben so sagt mit dem Mutmacher, und es gibt halt eine das nutzt es als Plattform, dann ist die Frage nämlich eigentlich auch gar nicht mehr, finde ich, jetzt so relevant oder die kritische Frage zu Awards, ob man die Awards wirklich eher als Marketinginstrument nutzt oder wirklich als Transformationshebel, weil eigentlich ist es für beide Sachen tatsächlich da. Natürlich nutzt man es dann als Marketinginstrument, weil man damit seine Geschichte dann halt ganz, ganz anders erzählen kann als mit einer Zertifizierung. Und dann ist es eigentlich ja auch gar nichts, sag ich mal, Negatives mehr, dass man so ein Award dafür dann auch wirklich nutzen kann. Aber zum anderen hilft es natürlich auch, um halt innerhalb des Unternehmens die Transformation wirklich dann anzukurbeln. So wie Sie sagen, die Mitarbeiter sind motivierter. Dadurch kann man vielleicht wieder andere Projekte umsetzen oder vielleicht viel leichter umsetzen oder kommt wieder auf andere Ideen. Also ich kriege gerade wirklich einen ganz, ganz anderen Blickwinkel auf die Awards. Das freut mich total, dass man sie halt einfach ganz anders einstufen muss, als dass man es vorher gemacht hat.
Mhm. Die große Frage bleibt natürlich trotzdem, ne? Also wirkt sie auf die Nachhaltigkeitstransformation oder wie wirken Awards auf die Nachhaltigkeitstransformation? Vor allem, weil ja die Vergabeinstitutionen das ja auch proklamieren und sagen, das ist ein Nachhaltigkeitspreis, ne? Also durch den Namen des Awards wird ja das auch aufgerufen, dass hier in diese Richtung etwas eingezahlt wird. Und die Frage ist, tut es das? Und die zweite Frage ist, wie stark? Und die dritte Frage, die ich mich immer frage, tun die Awards das Beste dazu, am meisten dadurch hier auch wirken zu können? Ne?
Ja, aber trotzdem spannend. Ja, klar, natürlich sollte man sich da dann nicht irgendwie nur darauf ausruhen, dass man dann jetzt so einen Award bekommen hat, weil man dann ja eigentlich auch, finde ich, in den Medien halt präsent ist und dementsprechend auch gerecht werden sollte, der Preisvergabe, würde ich mal sagen. Aber was mich auch dann jetzt noch, was ich mich frage, Nachhaltigkeitspreis, gerade im Zuge auch der ganzen EU-Regularien und der EMCO, halt, darf man das dann eigentlich noch so bezeichnen, auch so ganz pauschal, sag ich mal, als Nachhaltigkeitspreis oder sind dann wirklich auch, sag ich mal, die Kriterien oder die Anforderungen dann auch so gestellt, dass man im Nachgang dann auch wirklich weiß, okay, was ist denn jetzt mit Nachhaltigkeit dann eigentlich auch gemeint? Gibt es da irgendwelche neuen Anforderungen oder Bestimmungen?
Da fragen Sie eine ganz spannende Frage. Ne? Im September kommt die Stunde der Wahrheit, wenn die EMCO greift. Wir hatten letztes Jahr noch Expertenrunden, wo Vergabeinstitutionen und Unternehmen zusammengekommen ist, so eine Zukunftswerkstatt, ne? Wie kann der Award beitragen? Was sind die Stellschrauben zur Nachhaltigkeitstransformation? Und so fast überraschend kam dieses Thema EMCO auf. Also EMCO ist ja die Empowerment Consumer Orientation, also der Versuch, den Verbraucher vor Irreführung, vor Greenwashing im Zusammenhang mit Umweltaussagen zu schützen. Und da werden eben Labels vor allem aufgerufen, Nachhaltigkeits- und Umwelt- und Nachhaltigkeitslabels aufgerufen, die eben dann auch beweisen müssen, wofür sie eigentlich stehen, was sie sagen, dass sie stehen. Und die Frage ist, gilt das jetzt für Awards eigentlich auch oder nicht? Ne? Das sehe ich nirgends richtig beantwortet und dafür bin ich jetzt auch zu wenig Juristin, um zu sagen, das zählt oder nicht. Ich sehe die Verunsicherung der Awardgeber letztes Jahr in diesem Workshop. Ich sehe vereinzelt Statements auf den Internetseiten der Nachhaltigkeitswettbewerbe, die sagen, in dem Moment, wenn es sich um ein Produkt-Award handelt, die Übernahme dieses Awards in die Unternehmenskommunikation, die Marktkommunikation, hat das Unternehmen alleine EMCO-konform zu wählen oder auch nicht. Das heißt, das deutet für mich darauf hin, es gibt keine Konformitätsbestätigung für die Awards, die Nachhaltigkeits-Awards, wie wir es jetzt bei bei Siegeln derzeit oder bei Standards sehen, wo dann eine unabhängige Zertifizierungsstelle eben auch die Kriterien sicherstellen kann und eben dann zeigen kann, hier der Nachweis, das ist geprüft, das Zeichen, das Label steht dafür, was es sagt, was es ist, ne? Da haben wir eine ganze Reihe von Standards, die sagen, sie sind MCO-konform. Ich sehe Paralleles nicht bei den Awards. Deswegen kann ich Ihnen das nicht sagen. Ich sehe, aber ich fürchte, da gibt's eine Bereinigung. Alle diejenigen Awards, die mit einem klaren Kriterien-Set arbeiten, wenn sie nämlich in die Bewertung gehen von Unternehmen und das dann auch kommunizieren möchten, sind auf einer besseren, auf einer sicheren Seite. Ne? Alle, die, naja, das habe ich schon auch erlebt. Ne? Also wir vergeben jetzt mal einen Award. Es geht noch anders. Also der Zugang, wie vergebe ich einen Award? Ach, wir haben eine Veranstaltung, was können wir dann machen? Wir können ja am Abend mal einen Award vergeben. Ist ja einfach, machen wir einfach. Ne? Also dann wird da halt handgestrickt ein paar Kriterien selber generiert. Die eigenen Mitarbeiter wählen dann aus und dann wird dann so ein Award präsentiert, und wenn dann halt Nachhaltigkeit draufsteht, dann ist sowas auch was Kritisches, ne? Da steht niemand, eine dritte Organisation dahinter. Das ist kein Prozess, also keine Kriterien, die in einem Prozess entwickelt worden sind oder vielleicht auch überprüft worden sind, ne? Und ja, also ich denke, die Qualitätsschiene, die mit der MCO aufgerufen wird, wird die Award-Welt erreichen im September. Hoffentlich nicht in Form von Abmahnungen, das wünsche ich der Award-Welt nicht. Aber es wird, ich würde vermuten, meine Vision, es gibt eine Bereinigung der Award-Welt, es gibt eine Umorientierung. Und das, was ich als Umorientierung bereits schon beobachtet habe, ist, dass wir andere Formen von Awards finden. Ich habe die mal integrierte Awards genannt. Das ist ein bisschen sperrig, meint aber, das ist ein Innovations-Award. Das ist ein Award, der Geschäftsmodelle, ein Lieblingslabel oder an anderen Kriterien anknüpft und inkludiert quasi Nachhaltigkeitsaspekte. Die werden mit abgefragt, werden vorausgesetzt, dass die Person oder Unternehmen hier eben auch auf Umwelt und Soziales und Nachhaltigkeit als Ganzes eben einzahlen. Aber es wird nicht geclaimed, es wird nicht proklamiert, es ist kein Umwelt-Award, es ist kein Nachhaltigkeits-Award, sondern es ist dann eben ein anderes Thema, ne? Ein Zukunfts-Award, Innovations-Award, es wird was anderes kommuniziert. Und damit ist das die Herausforderung der MCO, nämlich nicht über solche allgemeinen Umweltaussagen oder nicht verifizierte Labels zu kommunizieren und damit verboten zu sein, wird das so ein bisschen umgangen. Und diese Entwicklung habe ich etwas beobachtet, und alles andere bin ich mega gespannt, was da passieren wird.
Ja, ich auch. Ich schätze mal wieder, dass das vielleicht auch sogar vergessen worden ist, Awards mit einzubeziehen in die MCO. Es wurden ja öfter mal Sachen irgendwie vergessen, und dann im Nachgang wird dann wahrscheinlich gesagt, ach Mensch, stimmt, da haben wir ja auch noch was, da müssen wir auch nochmal drauf gucken. Ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Mist, ich hatte eben gerade, mir fallen so viele Fragen immer gleich sofort ein, wenn Sie ja erzählen. Jetzt muss ich mal gerade konzentrieren. Ach so, genau. Die Frage bezüglich der Angaben auch von Unternehmen. Also es ist ja oft, dass die Unternehmen halt eine Selbstauskunft geben, irgendwelche Unternehmensangaben abgeben. Wird das nach wie vor noch so sein, oder wie wird das dann eigentlich verifiziert? Oder ja, im Rahmen der KI wird die wahrscheinlich auch demnächst dann noch eine Rolle dabei spielen.
Ja, wir sehen zum einen ganz verschiedene Formen von Awards. Das ist nochmal wesentlich. Und eine Unterscheidung kann zum Beispiel sein, wie man dazu kommt, ein Preisträger zu werden. Die meisten, ist tatsächlich, dass man sich selbst bewirbt, ne? Dass man Fragebogen ausfüllt, sich vorstellt, Kriterien präsentiert, Unterlagen einreicht, wer man ist, was man ist, Nachweise eventuell auch vorlegen muss in Form von einer Selbstbewerbung. das hat bei den Nachhaltigkeitspreisen, die ich untersucht habe, war das eigentlich das am häufigsten der Fall. Aber es gibt auch die Fälle oder die Varianten von Awards, in denen Unternehmen, Akteure nominiert werden von Seiten der Vergabeinstitution selbst oder die ein Kuratorium haben, die bei der Nominierung helfen. Das ist zum Beispiel beim Deutschen Umweltpreis von der DBU der Fall. Ne? Da gibt es keine Bewerbung, sondern die nominieren, wählen dann in einem Juryprozess dann nochmal aus Personen, die zum Preisträger werden. Da sucht natürlich die Vergabeinstitution die Informationen entsprechend ihren Vorstellungen, wer da eben auch ausgezeichnet werden könnte oder wer auch nicht. Wir haben auch so hybride Modelle, wo dann eben auch Eigenvorschläge von den Vergabeinstitutionen plus Bewerbungen dazukommen oder vielleicht auch nochmal ein anderes Unternehmen, eine andere Person, Institutionen, Unternehmen oder einen potenziellen Preisträger vorschlägt von dritter Seite. Also diese Varianten gibt's alles. Und Sie sehen schon, wenn Dritte was vorschlagen, also eigentlich kann ich jetzt über ein Unternehmen, wenn ich so tief gehe, also es ist ja, geht ja eigentlich schon um Nachhaltigkeitsbewertungen, wenn ich so ein Award habe, das kann ja so ein Dritter gar nicht haben. Ne? Also was kann der dann eigentlich da vorlegen? Unternehmen, wenn sie sich selbst bewerben, die haben natürlich den Vorteil, sie haben die Daten und können die auch einreichen, wenn sie gefragt werden. Sie werden sich natürlich nur die besten und schönsten Daten aussuchen, um dann hier eben auch gut dazustehen oder möglicherweise auch einen Award zu gewinnen. So, deswegen sieht man, und das sieht man zum Beispiel auch gut beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis, was der in den letzten 2 Jahren gemacht hat. Er hat nämlich eine KI-Unterstützung eingeführt. Da wurde vorab 100 Branchen gescannt mit einer KI. Was machen die im Bereich der Nachhaltigkeit? Haben die Nachhaltigkeitskommunikation auf ihren Webseiten? Haben die Nachhaltigkeitsberichte? Und da wurden alle Informationen gesammelt und eben große Datenmengen, viel Datenmengen. Da ist so eine KI-Unterstützung einfach auch hilfreich, ne? Die Daten zu finden, aufzubereiten, zu systematisieren. Und deswegen ist das ein guter Ansatz, eine Hilfestellung. Und das Beispiel des Deutschen Nachhaltigkeitspreises, wie die dann damit umgegangen sind, war, dass eben solche Profile erstellt worden sind und aus diesem Profil dann die Jury Vorlagen erhalten hat, eine Menschenjury, Fachjury, die dann sich das angucken konnte oder ein eigenes Stimmungsbild nochmal machen könnte über potenzielle Nominierungen oder eben dann auch die Preisträger basierend auf diesen KI-Daten. Und das ist schon ein guter Ansatz. Das hat halt beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis an der Schnittstelle nicht ganz optimal geklappt. Also werden diese gesammelten Daten tatsächlich auch von den Menschen verwendet. Aber das ist so, sind Prozesse, die mussten dann auch eingestellt werden. Ich glaube, das wurde dann auch erkannt. Aber so kann man die KI auch in vielen Bereichen gut nutzen. Und wenn viele Daten wichtig sind oder auch viele Unternehmen angeguckt werden sollen, nicht nur einzelne, ist das ein unterstützender Faktor.
Ich denke auch, dass das eine ganz gute Kombi eigentlich ist, ne? Dass man gerade mal so das Fach, also die, genau, diese ganzen Datenanalysen, Dateninformationen, die sich halt wirklich von der KI geben lässt, ohne da selber tief einzusteigen und dann halt wirklich nochmal die menschliche Seite, die das dann noch einmal betrachtet, dann hat man wirklich so, finde ich, einen ganz schönen Ausgleich eigentlich dafür.
Man muss da auch nochmal, ja. Also so ein Thema ist da ganz wichtig, also wir sind bei den Nachhaltigkeitspreisen ja immer in diesem Thema der Nachhaltigkeitsbewertung. Und Nachhaltigkeit ist schon per se so ein hyperkomplexes Thema. Ne, das ist nicht der Sportler, der schnell rennt oder gefällt oder an anderen numerischen Größen anknüpft, sondern wir haben dieses visionäre Konzept Nachhaltigkeit, an den sich die Teilnehmer gespiegelt werden sollen und gemessen werden sollen. Und wir haben ja an für sich schon das Problem zu klären, was Nachhaltigkeit ist. Es ist immer noch herausfordernd zu klären, wie man es misst, mit welchen Daten ich das messe. Und das ist ja nicht einfacher, wenn ich das Thema, die Schablone bei einem Award ansetze, ne? Der eigentlich ganz leicht daherkommen möchte und einfach daherkommen möchte und gar nicht so ein schweres Nachhaltigkeitsbewertungstool ist, aber doch irgendwie sein muss. Und das ist diese Schiene, wo dann die Frage nach der Glaubwürdigkeit nochmal eine besondere Sensibilität erreicht, weil das Thema Nachhaltigkeit schon so normativ und ethisch gelagert ist, so dass das einfach so eine doppelte Glaubwürdigkeitsschiene ist. Da muss der Award mitgehen können und hier eben diese Gratwanderung meistern und eine Nachhaltigkeitsbewertung vorlegen, wenn nämlich Nachhaltigkeit draufsteht. Das ist und die Erwartungen, das ist so das Nächste, die Erwartungen an diese Nachhaltigkeitsumweltthemen von uns Menschen, von uns Verbraucher, der Öffentlichkeit, ist ja ein Vielfaches höher, auch genau deswegen hier besonders glaubwürdig zu sein. Man will besonders viel Nachweis. Das ist also, und deswegen ist auch diese Kritik oder der kritische Blick auf den Nachhaltigkeitsaward auch diesem Thema, was vorne dran steht, nämlich der Nachhaltigkeit, geschuldet.
Das stimmt, klar, genau, weil es keine klare Definition für Nachhaltigkeit gibt, beziehungsweise die Themenfelder einfach so breit sind. Das glaube ich, das ist nochmal ein ganz, ganz guter Punkt, Frau Gebhardt, dass es da wirklich schwierig ist, okay, was definieren wir jetzt oder was finden wir jetzt nachhaltig und genau von wo bis wo gehen wir da eigentlich? Wie ist denn das eigentlich, apropos Glaubwürdigkeit, nämlich wenn sich jetzt ein Unternehmen sagt, ach man, ich möchte auch jetzt mal so einen Award irgendwie gewinnen, weil wir machen so viele tolle Sachen, wie kann denn dann von der Unternehmerseite aus richtig recherchiert werden, dass man sich auch einen Award oder eine Preisvergabe aussucht, wo man sagt, okay, die ist wirklich glaubwürdig und bei der anderen sagt man so, oh, das sieht mir hier doch ein bisschen nach Greenwashing aus. Gibt es für die Unternehmen auch irgendwie einen kleinen Guide oder einen Hinweis, wo sie darauf achten können?
Das wäre wirklich sehr hilfreich, es gäbe so einen Guide. Wir hatten uns dieses Sichtbarmachen von glaubwürdigen oder vielleicht sogar hochwertigen Awards, haben wir uns in der Expertenrunde eben auch Gedanken gemacht. Also wie kann man jetzt grundsätzlich sowas Wertiges sichtbar machen? So die Ideen waren beispielsweise ein Award für einen Award. Also dann quasi das gleiche Instrumentarium nochmal draufsetzen und die Besten, nach was auch immer man jetzt schauen möchte, Wettbewerbe mit einem Award zu ehren, zu prämieren und Vergabeinstitutionen anzuschauen. Das hat sogar einige Jahre in Österreich der Grand Prix von Elephants gemacht, ist aus welchen Gründen auch immer eingeschlafen. Wir sehen andere Ansätze mit einer Selbstverpflichtung, gutes Testen, wo das Justizministerium vor einigen Jahren aufgesetzt hätte, also ein paar Leitlinien zu nennen, sich dran zu orientieren, zum Beispiel Transparenz, man nennt, wer beteiligt ist, wer die Vergabeinstitution ist, also man legt offen an verschiedenen, alles, was dieses Geschäftsmodell eben auch umfasst, auch die Kriterien, man kommuniziert eben auch glaubwürdig dann über die Ergebnisse. Da ist so eine Selbstverpflichtung entstanden. Diese Selbstverpflichtung ist jetzt auch etwas wenig gefragt worden und an Zugängen, die eben sich hier auch selbst verpflichten möchten, ich sag auch mal, eingeschlafen. Und wir haben eine andere Variante auch gesehen oder auch besprochen in der Expertenrunde, nämlich kann man hier Elemente, einen Standard, eine Orientierungshilfe geben, wo vielleicht wirklich eine Zertifizierung sein könnte, die eben dann diese Kriterien, die dann wichtig für uns wichtig waren, Glaubwürdigkeit, Zugang zeigen, Transparenz in allen Aspekten eben auch zu offenbaren, abfragt. Das war eigentlich eine Lösung, die sich viele Experten auch gewünscht hätten. Aber es kam dann die Frage, also was genau ist es, sind die Kriterien? Das hätte sich sicherlich lösen können. Aber wer macht dann diesen Standard? Ne? Und wer ist dann auch glaubwürdig genug, diesen Standard zu vergeben? Und die nächste Frage, und das ist die vermutlich auch noch die eine wichtige, oder vielleicht auch sogar die wichtigste, wer hat überhaupt Interesse daran, von den Vergabeinstitutionen solch ein Zertifikat zu erhalten? Es kommt nämlich dort auch die wirtschaftliche Dimension mit rein. Also wie viele Akteure kann ich dann damit quasi auch zertifizieren, kontrollieren? Das muss ich ja auch irgendwo rechnen, ne? Also als Ganzes gesehen. Also deswegen war das so eine Idee, die weiter irgendwo so im Raum schwappert. Und zu dieser Idee waren so ein paar Elemente, die vielleicht Teil da hätten sein können, aber vielleicht auch was anderes, ist nämlich Mindestkriterien anzulegen. Und so Mindestkriterien könnten einfach sein, sowas wie Vollständigkeit. Also geht es hier wirklich um Nachhaltigkeit im Trias, vom Ökologischen, auch das Soziale und das Ökonomische. Ne? Wir sehen ja hier immer wieder fehlende Elemente, wenn es zum Beispiel um Menschenrechte geht oder Compliance geht, die sehen wir in Wettbewerben immer auch unterdimensioniert abgebildet. Ne? Das sind eher so die Trendthemen, die da sind. Aber dieses Thema Mindestkriterien, es muss dann auch ein Nachhaltigkeits-Award im Trias sein, der alle Seiten anschaut. Der müsste objektiv sein. Ne? Also auch dort wie Mindestkriterium klar zu machen, wer denn vergibt. Und naja, also das war schon auch eine Idee, die auch spannend empfunden wurde, aber hinsichtlich der Praktikabilität ist halt auch dieser Schritt, ne? Wer treibt das, wer macht das, wer nimmt das in die Hand, sodass eigentlich ein letztes blieb, was auch umgesetzt wird, kleiner Spoiler, oder wurde, nämlich bei der Sichtbarkeit zu helfen. Also welche, und das ist ja schon die große Herausforderung, hat sie vorhin schon gesagt, Unternehmen kennen ja fast keine, also auch Unternehmen kennen fast keine Nachhaltigkeitswettbewerbe. Selbst die Vergabeinstitutionen kennen nicht so viele. Also wie kann man das sichtbar machen, welche es überhaupt gibt und wie kann man das unterlegen mit Informationen, die dann eben auch helfen in der Selbstentscheidung von Unternehmen zu sagen, das ist für mich relevant, das ist mir wichtig, dieses Kriterium habe ich jetzt gesehen und dementsprechend finde man als Unternehmen, als Person ein Award glaubwürdig, hilfreich und man wählt das dann aus oder auch nicht. Ne? Und daraus ist dann eine webbasierte Liste entstanden und das war von der Universität Hohenheim, hieß es damals CSA Award Finder. Da sind 150 Nachhaltigkeitswettbewerbe gelistet und beschrieben. Da kann man filtern, sortieren und nach eigenen Eigenschaften eben hier dann auch ein Award raussuchen, wie er für einen passend ist.
Dieser Feind, der ist auch schon der ist online, der Feiner, ne,
Frau Kipper? Genau, der war jetzt einige Jahre online, war auch gut genutzt, war an der Universität Hohenheim gelagert und so wie das halt ist, kam aus einem Forschungsprojekte an den Hochschulen beginnen und enden und damit war die Frage, wohin nach dem Ende und da hat Baum e.V., der Unternehmensverband, ne, für umweltnachhaltiges Wirtschaften, hat den Award Finder übernommen. Heißt jetzt etwas anders, da heißt jetzt Sustainability Award Finder, ist aber mit der gleichen Struktur und den gleichen Funktionen weiter zu finden und wird da weiter gehostet von dem Unternehmensverband.
Gut, prima. Ach, sehen Sie, weil Maxtex ist tatsächlich auch mit Baum sind Partner auch, das habe ich noch gar nicht gesehen, da muss ich ja gleich mal nachher gucken. Das finde ich ja ganz spannend. Aber das ist ja schön, dann gibt es da wenigstens ein bisschen so eine kleine Orientierung zu schauen, okay, welche Awards gibt es eigentlich, weil ich hatte nämlich auch gelesen, es gibt nächstes Jahr, habe ich mir auch geschrieben, wird es einen neuen geben, der heißt dann der European Sustainability Award der ESA ab 2027. Also da wird es schon wieder einen neuen geben. Von daher ist das ganz gut, wenn man da so einen kleinen Überblick hat.
Sie haben noch nach einer Checkliste gefragt, also vielleicht so ein paar Faustformeln. Ne? Das, Sie sehen, das ist schon sehr individuell, was für einen glaubwürdig ist oder nicht. Deswegen auch die lange Ausführung gerade eben, auch der Zugang aus Expertensicht. Aber das, was wir sehen, ist, Transparenz ist wichtig. Das heißt, umgekehrt, je weniger Infos man findet, desto unseriöser ist zu vermuten, dass dieser Award ist. Ne? Also für was wird denn vergeben? Wer vergibt? Wer ist die Jury? Wie ist die Zusammensetzung der Jury? Wird die Wirkung auch angeschaut? Das ist so ein Element, was für eine Hochwertigkeit eines Awards sprechen würde. Gibt es Feedback? Gibt es vielleicht Interessenkonflikte, wie sie in das hier Geschäftsbeziehungen, Interessen, Sponsoreninteressen eben vielleicht auch überschlagen, spielt das mit rein. Das heißt, das ist dann so die nächste Faustformel, Vielfalt macht's. Ne? Also wenn ich mehrere Sponsoren habe, wenn ich eine breitere Jury habe, die auch nicht nur intern, sondern auch Interessensverbände, NGOs mit inkludiert, also desto breiter und vielfältiger die Partner eines Awards sind in allen Ebenen, von der Finanzierung bis zu den Medien, dann ist das eher eine Option, dass es ein glaubwürdigerer oder ein seriöserer Award eben auch ist. Das Kennzeichen der staatlichen Unterstützung ist auch ein wichtiges Element, also eine Schirmherrschaft. Da hofft man natürlich, dass die auch wahrhaftig so ist, wie sie kommuniziert wird. Das war das eines dieser Themen, wo der Deutsche Nachhaltigkeitspreis eben auch gebrandmarkt wurde, dass hier eine Schirmherrschaft proklamiert wurde, die tatsächlich gar nicht so von staatlicher Seite her verstanden worden ist. Aber staatliche Unterstützung signalisieren Glaubwürdigkeit und haben in der Regel auch ein höheres Prüfverfahren. Also wer geht damit rein als Schirmherrschaft, wird so ein Award einfach auch nochmal genauer angeschaut. Was ich auch relativ oft höre oder die Sorge habe, das ist ja, oder dieses Thema, das ist nur ein Businessmodell. Ne? Also die Frage ist hier zu dem Kriterium, was kostet es? Und was nutzt es? Die Relation, also auch das ist so eine Faustformel, welche Relation haben die Kosten und das, was man leisten muss, also gar nicht der Nutzen. Ne? Also muss ich was leisten oder muss ich einfach nur Geld zahlen? Dieses Business-Money-Modell, das ist das, was gebrandmarkt wird und was kritisch gesehen wird. Und das ist natürlich auch ganz schwierig zu erkennen, wo ist da die Grenze. Das bleibt nicht gelöst. Aber man kann natürlich auf verschiedene Dinge achten. Ne? Also gibt es ein Logo, was man nutzen kann? Oder kostet das Geld? Und wie viel ist es? Das ist ja nicht verkehrt, dass man so eine Lizenzgebühr verlangt, wenn so ein Logo verwendet wird. Aber die Frage ist, wie hoch ist das? In welchen Umfang hat es? Es gibt auch so ein Punkt, wie viel, also klar, die Teilnahmegebühr, häufig sieht man sie, aber auch selbst das ist manchmal etwas versteckt. Man bewirbt sich und kriegt auf einmal die Teilnahmegebühr präsentiert. Das ist natürlich dann eher auch so ein Kriterium. Da wird was versteckt, da fragt man sich, warum wird es versteckt? Es wirkt etwas unseriöser. Und was aber auch so ein kritischer Punkt sein kann, was ich tatsächlich auch oft beobachte und deswegen Tipp, auch darauf zu achten, wie ist es mit der Preisverleihung? Bekomme ich den Preis, auch wenn ich nicht hingehe? Oder wenn ich zu der Preisverleihung gehe, was kostet die dann? Und weil ja sich so viele freuen über die Preisverleihung, geht man ja auch gerne mit mehreren hin. Ist die Frage, wie viele Freikarten hat man denn? Ne? Und diese Veranstaltungen sind teilweise auch im vierstelligen Bereich liegend. Ne? Und das ist natürlich für kleine und mittlere Unternehmen immens. Ne? Genau. Ich werde diese Frage tatsächlich auch mal wieder gefragt. Soll ich mich da bewerben? Ne? Also, was meinst du? Passt das? Ist das ein guter Preis? Also auch dort nochmal ein Tipp. zu schauen, werden die Vorjahresgewinner genannt. Das ist eine Orientierung. Wer war denn dabei? Ist da vielleicht mein Mitwettbewerber dabei? Also der schlägt schon auf in meiner Branche. Der macht schon was. Wer wird denn da noch so ausgezeichnet? Ne? Will ich mich in dieser Riege der bereits Ausgezeichneten, will ich da eben auch aufschlagen? Ne? Und ja, warum nicht? Einfach mal einen Gewinner des Vorjahres ansprechen und mal sagen, erzähl mir mal, wie war das dann, das ganze Verfahren, das Prozedere? Bist du zufrieden? Sollen wir das machen? Einfach Empfehlungen auch aktiv einrufen und abholen.
Ja, das wäre, glaube ich, auch so tatsächlich so meine erste Idee gewesen, dass man mal guckt, so ob man unter Gleichgesinnten dann vielleicht auch ist und man sagt, ach man, mit dem bin ich so in etwa so auf einem Level, okay, der hat da mitgemacht, dann ist das ja vielleicht ganz gut und so. Und genau, was Sie auch sagten, auch wer so alles in der Jury damit dabei ist, zu sehen, okay, von welchen Unternehmen, irgendwie aus welchen Gebieten und so. Aber das ist ja schon, ja, da hat man schon eine ganz gute Checkliste, um dann da mal zu gucken, welcher Preis könnte für einen selber dann einfach auch passen. Das finde ich sehr gut, das werde ich auch gerne da mal so nochmal weitergeben, auf jeden Fall. Auch gerne mal so ein bisschen muss ich auf die Uhrzeit gucken. Wir haben schon wieder, die Zeit, die geht immer so schnell rum. Das ist Wahnsinn. Aber ich würde jetzt auch gerne von Ihnen auch nochmal wissen, was wäre denn so Ihr Wunschpreis oder wie können Sie sich den besten Preis, sagen wir mal, in 5 Jahren vorstellen, wo Sie sagen würden, das ist einer, da stehe ich absolut hinter oder dem würden Sie sogar selber mit ins Leben rufen. Haben Sie da sowas schon in Ihrem Kopf vielleicht entwickelt?
Also da gibt es 2 Ebenen. Für die Frage Awards der Zukunft, da möchte ich eigentlich fast meinen oder ich möchte gerne meinen Interviewpartner, den ich nämlich dazu auch mal befragt hatte, den Professor Stefan Schaltegger zitieren, der das nochmal genau auf den Punkt gebracht hat. Also der beste Award ist derjenige, den man nicht mehr braucht. Weil, nämlich, was ist dann ein Award? Also das nochmal anzufassen, es ist ja etwas Inszeniertes und ein künstlicher Wettbewerb, der einfach außerökonomisch nötig ist, weil unser Markt es nicht schafft, Unternehmen, Akteure, die nachhaltig oder nachhaltiger sind, mit den Waren, mit den echten Preisen, den monetären Preisen an der Stelle eben auch richtig zu belegen. Das heißt, wir brauchen solch ein Hilfsvehikel, wie einen Award, einen künstlichen Wettbewerb, der hier sowas sichtbar macht. Ne? Das heißt, wenn der Markt, der ökonomische Markt, das eben auch vollständig betrachten und einpreisen könnte, bräuchten wir keine Awards mehr. Also der beste Award der Zukunft ist eigentlich der, den man nicht mehr braucht. In den Worten von Stefan Schaltegger, das ist Utopie. Das werden wir nicht erreichen.
Wahrscheinlich nicht, nee.
Also müssen wir uns irgendwie einen Weg begeben. Da hätte ich auch 2 Ideen.
Sehr gut, dann hauen Sie die erstmal raus.
Genau, also das wäre das Beste gewesen. Aber wie mit allem, Nachhaltigkeit ist eine Vision und deswegen ist auch der beste Award der Zukunft eine Vision. Aber, wichtig sind 2 Stufen, die immer wieder auch von den Experten, von den Unternehmen, die ich in meinen Untersuchungen betrachtet habe, eben auch sich so rauskristallisiert haben. Das ist zum einen hier ein Fundament zu haben, nämlich genau, welcher Zugang hat man? Ist das sichtbar? Wären kleine Unternehmen, wären auch die Mutlosen, die noch nicht auf dem Nachhaltigkeitsweg sind, irgendwie mit eingebunden? Wir brauchen das Thema, also deckt dieser Zukunfts-Award, der sollte eben auch die Glaubwürdigkeit abdecken, einen Weg finden, hier jenseits dem Greenwashing über all das zu sprechen, was wichtig ist oder einzuinkludieren, und deswegen eben auch die Transparenz. Das ist aber so in allen Bereichen, was das Geschäftsmodell des Awards betrifft. Das ist so das Fundament, das sollte ein guter Award der Zukunft eben immer mitdenken und mit dabei haben. Und jetzt dürfen sich Awards natürlich weiterentwickeln, sie müssen sich auch weiterentwickeln, weil nämlich alles, wir sind ja in einer nachhaltigen Entwicklung und hoffentlich mit großen Sprüngen, und dementsprechend folgt so ein Award ja auch dem, was sich tut, ne, was sich weiterentwickelt und muss sich daraus ausrichten. Und so eine Ausrichtung könnte noch zwei Schablonen mit beinhalten, nämlich dass Vergabeinstitutionen sich und der Award sich selbst als Leuchtturm versteht, also nicht nur Leuchttürme auszeichnet, die Besten auszeichnet, sondern auch Vorbild ist, auch mit sich selbst, vielleicht im kleinen Veranstaltungsmanagement nachhaltig, das Unternehmen selbst oder die Organisation selbst an den gleichen Kriterien misst, wie eben auch die gemessenen Unternehmen oder Akteure gemessen werden und also selber aktiv auch Vorbild ist. Und die zweite Schablone, die eben enthalten sein müsste, und das finde ich ganz, ganz wichtig mitzudenken, ist dieses Enabler. Ja, also es wird dann nicht, also man fordert ein, dass Unternehmen, Akteure, die ausgezeichnet werden, nicht nur in der Vergangenheit retrospektiv hier nachhaltig waren und dafür einen Preis bekommen, sondern sie müssen das nachweisen oder zeigen, dass sie das auch in Zukunft tun, was sie daraus machen. Sie sollten, es sollte ein Weg gefunden werden, vielleicht auch über die Preisträger, neue Interessente, neue Mitstreiter, neue Mutige zu finden. Also ein Preisträger sollte auch enablen und befähigen, dass der Nachhaltigkeitsgedanke noch weitergeht. Und das wäre eine schöne Idee für ein Award der Zukunft, das mit einzudenken. Und dafür braucht ein Award natürlich Partner, Partnerschaften, Kooperation. Das kann er von seinem Eigenverständnis gar nicht verstehen, aber das ist so, hier ist die Symbiose, das Netzwerken einer Vergabeinstitution in diesem Konzept eben immer mitzudenken und mit anzulegen. Und dann kann das hier ein Award der Zukunft sein. So würde ich mir dann gerne vorstellen wollen.
Das klingt auch wirklich gut und ich mag auch die Version, der beste Award ist der, den man gar nicht mehr braucht, und das stimmt ja auch und das erinnert mich so ein bisschen, es gibt ja auch in der Textilbranche den einen Spruch, das nachhaltigste Kleidungsstück ist das, was du bereits im Schrank hast, also das spiegelt das eigentlich genau wider, nur auf einen Award bezogen. Aber ich finde, das sind schöne Aussichten und Frau Gerber, ich bedanke mich wirklich ganz, ganz herzlich für dieses Interview, weil ich wirklich, und ich hoffe, die ZuhörerInnen auch, haben jetzt einen ganz, ganz anderen Blick auf diese Award-Welt, vielleicht auch Award-Dschungel auch bekommen, und wie man den halt verstehen sollte einfach oder auch nutzen sollte. Ich fand es ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ich hoffe, es hat Ihnen auch Spaß gemacht und bedanke mich auf jeden Fall nochmal ganz, ganz herzlich dafür. Haben Sie noch irgendwas, wo Sie sagen, oh, das möchte ich jetzt aber noch mal loswerden? Darüber habe ich jetzt noch nicht gesprochen.
Ja, ganz herzlich Ihnen danke für die spannenden, wirklich spannenden Frage. Das bringt 15 Jahre Forschung und Beschäftigung mit dem Nachhaltigkeits-Awards noch mal zusammen. Viele Themen konnte man natürlich nur anreißen, ne? Das ging auch manches auch wirklich ganz, ganz, ganz in die Tiefe. Und vielleicht ein Thema nochmal mit einer ganzen Ergänzung, nämlich diese Frage stand ja am Anfang im Raum. Wir können denn Nachhaltigkeitspreise auf die Nachhaltigkeitstransformation? Das konnten noch niemand messen und beweisen in der Forschung. Aber wir wissen aus den Selbstberichten, also einer perzipierten Bewertung von den befragten Unternehmen und Vergabeinstitutionen, und da ist es ein eindeutiges Ja, als Ganzes gesehen, Nachhaltigkeits-Award wirken auf die Nachhaltigkeitstransformation. Für Unternehmen etwas mehr als für Vergabeinstitutionen, nein, andersrum, für Vergabeinstitutionen noch etwas mehr als für Unternehmen. Aber dieses Ja, es wirkt. Das ist ein ganz wichtiges Statement und deswegen ist für mich auch immer ganz klar, Awards sind eine Chance, hier eine positive Story so in die Welt zu bringen. Und das sollte man bei aller Kritik und bei allen Verbesserungspotenzialen, die es gibt, einfach immer im Auge behalten, dass man dieses Instrumentarium den Raum geben oder eben vielleicht auch nutzen als potenzielle Gewinner.
Ja, absolut. Das war ein toller Schlusssatz nochmal und sehr, sehr motivierend auf jeden Fall. Also ich glaube, da werden sich jetzt vielleicht doch die ein oder anderen Unternehmen dann doch mal mehr mit beschäftigen und vielleicht dann auch ihre Projekte damit dann auch mehr Sichtbarkeit verschaffen können. Frau Gebert, nochmal vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für die Antworten und Erklärungen. Und dann wünsche ich Ihnen erstmal noch einen schönen Tag und wir hören bestimmt voneinander.
Danke Ihnen.
Bis dann. Tschüss.
Das war's für heute mit einer neuen Episode von Fair Fashion Talk. Ich hoffe, du konntest etwas Neues mitnehmen und bist inspiriert, deinen eigenen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten. Für mich persönlich hat dieses Gespräch einen ganz neuen Blick auf Nachhaltigkeitspreise und Awards eröffnet. Es lohnt sich, genauer hinzuschauen. Was wird ausgezeichnet, nach welchen Kriterien und wie transparent und glaubwürdig ist das Ganze? Und vielleicht ist der Gedanke, der beste Nachhaltigkeits-Award ist der, den man irgendwann nicht mehr braucht, der schönste Abschluss für unser Gespräch. Denn eigentlich sollte Nachhaltigkeit irgendwann kein Wettbewerbsvorteil und keine besondere Auszeichnung mehr sein, sondern selbstverständlich. Auch dein Feedback ist mir sehr wichtig und ich freue mich, wenn du deine Gedanken in den Kommentaren teilst oder den Podcast bewertest. Das hilft mir dabei, den Podcast weiter zu verbessern und mehr Menschen zu erreichen. Alle wichtigen Infos findest du wie immer in den Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile den Podcast in deinen sozialen Netzwerken. Gemeinsam können wir noch mehr Menschen für die Themen Fair Fashion und Nachhaltigkeit begeistern. Danke, dass du dabei warst, bleib dran und bis zur nächsten Folge.